NLP-NLT wird hier und da mal Bestandteil einer Systemtherapie werden. Das ist das wahrscheinlich, wo sich die MDT einreihen wird, meiner Meinung nach.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts, unserer Publikation des Monats. Und es ist mir eine besondere Freude, hier unseren, soll ich sagen, alten Bekannten, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber guten Freund und ehemaligen Mitarbeiter der Martini-Klinik begrüßen zu dürfen, Hendrik Isbahn. Hallo Hendrik.
Hallo Markus, schön wieder hier zu sein.
Es ist schön, dich hier zu sehen. Ich muss sagen, es ist ein fast schon vertrauter Blick hier über mein kleines Audiostudio. Ich habe gerade schon ein Foto gemacht von dir. Wir haben ja schon einige Podcasts zusammen gemacht und du hast ja auch viel Freude immer daran gehabt und wir hatten ein bisschen geschnackt. Du bist jetzt in Berlin, vielleicht zählst du noch mal ganz kurz, wo du jetzt bist, wo du arbeitest, 2-3 Worte.
Ja, also mich hat es in die Hauptstadt verschlagen und ich bin jetzt Chefarzt letztendlich beim Vivantes-Konzern im Humboldt-Klinikum, aber ich mache das nicht alleine, sondern noch mit 4 Kollegen bedienen wir da 3 Standorte in Berlin als 5er-Chefarzt-Team und das ist eine tolle Sache. Nichtsdestotrotz freue ich mich wieder, auch jetzt hier zu sein und diesen Podcast mit dir aufnehmen zu dürfen.
Genau, und wir sind weiterhin sehr verbunden und gewogen sozusagen und freuen uns einfach, dass du hier bist. Und legen wir mal los. Du hast hier eine Studie ausgesucht, die ganz gut thematisch auch passt zu manchen Dingen, die wir schon mal hier angesprochen haben. Und was hast du dir gewünscht?
Genau, also ich lese das mal eben ab. Also der Studienname lautet The Efficacy and Safety of Metastasis Directed Therapy. Das wird dann immer MDT abgekürzt in Patients with Prostate Cancer, a Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Studies. Das ist eine Arbeit, die ist im Februar diesen Jahres im European Urology sehr, sehr hoch publiziert worden mit Herrn Marcin Miszczek als Erstautor. Das ist so eine Kollaboration von verschiedenen Institutionen. Da sind viele klangvolle Namen dabei. Alberto Briganti zum Beispiel oder auch Sharok Shariat. Beste Grüße, lieber Sharok, falls du zufällig diesen Podcast auch hörst, als Ordinarius aus Wien. Also eine sehr, sehr erfahrene Truppe letztendlich, die sich mit dieser klinisch relevanten Fragestellung beschäftigt hat.
Ja, und ich glaube, das war das, was du gerade gesagt hast, nochmal ganz wichtig. Das ist ja etwas, was uns wirklich im klinischen Alltag immer wieder begegnet. Wie gehen wir mit den Metastasen um? Und das ist jetzt die zurzeit wichtigste systematische Zusammenfassung der Evidenz. Und ja, leg die uns mal da.
Genau, also es ist so, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, also diese Studie, wir haben da jetzt auch im Vorfeld gerade ein bisschen drüber geschnackt, die bringt gar nicht so sehr die ganz neuen Antworten auf diese zu dieser Fragestellung. Das wird auch so ein bisschen das Fazit sein nachher, dass man sagt, so und so könnte man es im Moment möglicherweise machen, aber gute Studien sind unterwegs und die werden das dann letztendlich, wenn die Daten dann verfügbar sind, nochmal festzurren, ob das tatsächlich so richtig ist oder ob man hier und da das nochmal ein bisschen anders machen muss. Genau, aber das ist halt wie gesagt eine Studie, die die verfügbare Datenlage sehr, sehr gut zusammenfasst und hat sich auf prospektive Studien letztendlich konzentriert, die zwischen 2013 und 2022 publiziert worden sind. Das ist letztendlich so ein Sammelsurium aus verschiedenen Studien, insgesamt 22 Studien mit einer Patientenzahl von 1137 Patienten, also schon eine große, große Zahl. Und ja, da wurden halt verschiedene Endpunkte letztendlich angeguckt und evaluiert, die für die metastasendirektive Therapie von Relevanz sind.
Sehr gut. Und versuch das mal zusammenzufassen, was wir aus dieser Studie lernen.
Also, das ist nicht so ganz einfach. Also man muss hier ein bisschen ausholen. Es ist so, dass das halt kein ganz einheitliches Patientenkollektiv ist, sondern wirklich verschiedene Szenarien wurden letztendlich hier mehr oder weniger zusammengeschmissen. Also natürlich der gemeinsame Nenner des Patientenkollektivs ist, dass alle Männer natürlich ein metastasiertes Prostatakarzinom hatten, sonst würde man natürlich auch keine metastasendirektive Therapie machen. Aber sozusagen der Zeitpunkt der Erkrankung war da doch sehr unterschiedlich gewesen. Also manche hatten eine hormonsensitive Situation, andere waren schon im kastrationsresistenten Prostatakarzinom-Stadium. Auch die Bildgebung letztendlich war unterschiedlich. Bei manchen Patienten wurde da ein PSMA-PET-CT gefordert, bei anderen wieder eine konventionelle Bildgebung, zum Beispiel Skelettszintigraphie und CT. Also insgesamt ein relativ buntes Bild. Aber was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass die metastasendirektive Therapie teilweise zu funktionieren scheint. Also die Rationale letztendlich dahinter ist ja zum einen möglicherweise den einen oder anderen Patienten zu heilen, wobei das natürlich in einer metastasierten Situation nicht ganz so im Vordergrund steht, aber vielmehr weiterführende Therapiestrategien nach hinten rauszuzögern. Also das ist ja in der Regel natürlich die Androgendeprivation plus minus Chemotherapie. Und da hat man gesehen, dass das tatsächlich bei einigen Patienten recht gut funktioniert. Also einer der Endpunkte war, dass ADT-freie Überleben, und das betrug nach 2 Jahren immerhin 55%. Also mehr als jeder zweite konnte diese Androgendeprivation für 2 Jahre mindestens herauszögern, was ich jetzt erstmal recht beeindruckend und nicht schlecht finde.
Einer der Endpunkte war ja auch dann lokale Tumorkontrolle. Da gab es ja auch relativ klare Daten.
Genau, also die lokale Kontrolle war dann halt so definiert, wenn ich jetzt eine Metastase detektiert habe und die wird jetzt mit einer metastasendirektiven Therapie behandelt, wie sieht das dann an Ort und Stelle letztendlich aus, wenn man das behandelt hat? Und da war die lokale Kontrolle extrem hoch, das ging also fast Richtung 100%, muss man sagen, das funktioniert also sehr gut.
Ja, und ähnliche klare Daten, wir hatten ja vorhin gesagt, alles andere ist so ein bisschen, naja, wir zögern die Hormontherapie raus bei der Hälfte der Patienten, immerhin, wenn man so überlegt, welche Morbidität die RDT machen kann. Toxizität der Bestrahlung?
Genau, ist minimal und das ist sicherlich einer der ganz, ganz wichtigen Aspekte. Also es wurde hier auch nach Grad 2 und größer gleich Grad 3 Toxizität letztendlich geguckt. Und die vor allen Dingen Grad 3 Toxizität war mit 0,3%, also super verschwindend gering. Man könnte sagen, diese metastasendirektive Therapie, vor allen Dingen, wenn es die Bestrahlung letztendlich ist, hat nur eine wirklich geringe Morbidität, was natürlich sehr, sehr entscheidend ist. Man muss hier natürlich differenzieren. Metastasendirektive Therapie kann strahlentherapeutisch erfolgen oder halt auch chirurgisch. Und wenn wir dann über Chirurgie sprechen, kann es schon wieder auch ein bisschen anders aussehen. Wir kennen das ja auch hier aus der Martini-Klinik beispielsweise, wenn da letztendlich eine Radio-Guided Surgery gemacht wird. Manchmal ist das alles sehr, sehr gut machbar mit minimaler Morbidität. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Patienten hat, ist vielleicht auch nach radikaler Prostatektomie bestrahlt worden und man hat dann da irgendwo einen Lymphknoten, der direkt neben dem Rektum sitzt und man kommt da nicht so gut ran, dann kann das auch schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber hier in dieser Studie war der Großteil der Patienten mit einer Bestrahlung letztendlich dann in diesem MDT-Setting behandelt worden und das hat wirklich eine geringe Morbidität.
Das Kollektiv, was da untersucht wurde, war ja sehr heterogen, was die begleitende Therapie angeht. Das ist ja auch so ein bisschen immer das Dilemma, dass man da nicht so genau weiß, was ist jetzt der Effekt der Hormontherapie und was ist jetzt metastasendirektiv, kann man das irgendwie auseinander dividieren. Vielleicht beschreibst du das nochmal, wie da die Situation war. Ich glaube, so grob 50-50 ungefähr war so die Studienlage, aber...
Ja, genau. Also es war so, dass die MDT alleine, was wahrscheinlich hier das spannendste Kollektiv gewesen ist, das war bei knapp 400 Patienten, also so etwa ein Drittel.
In 1137, ne?
Genau, so ist es. Und wie schon gesagt, wahrscheinlich der interessanteste Arm, weil man hier natürlich wirklich den Effekt der MDT am allerbesten abschätzen kann. Du hast es ja eben schon gesagt, wenn ich jetzt flankierend noch eine Androgendeprivation, LHRH-Analoger und Antagonisten plus meinetwegen Apalutamid, Enzalutamid, die üblichen Medikamente, die in dieser Situation halt eingesetzt werden, noch zusätzlich appliziere, dann weiß ich ja unter Umständen gar nicht so genau, was war denn jetzt der Effekt der MDT und was ist jetzt einfach der Effekt der Androgendeprivation, der intensivierten. Und ja, genau, aber immerhin ein Drittel hatte diese flankierende Androgendeprivation oder andere Therapien halt nicht. Und da kann man natürlich den Effekt am allerbesten ablesen.
Also kommen mir gleich dann Fragen in den Sinn. Also zum einen vielleicht noch einmal drauf zurückkommen, vergleichsarm. Es gab ja die Mehrzahl dieser Patienten, war ja einfach eine Beobachtung, während, ja, nennen mal die Daten zu einer randomisierten Studie, wo dann Kontrollarm auch war. Das waren ja, hatten wir drüber gesprochen, schon mal Stump.
Ja, genau, die Oriol und Stump Trial letztendlich, da hatte sich halt ein deutlicher Vorteil letztendlich gezeigt, wenn man halt die metastasendirektive Therapie zusätzlich durchgeführt hat letztendlich, beziehungsweise gegen dann den Standard of Care. Ja.
Genau, aber das ist so ein bisschen ja auch, finde ich, wenn man so über Limitationen dieser Arbeit schaut oder drauf schaut, dann haben wir von 1137 116 den Kontrollarm haben und ich glaube, damit hat man schon irgendwo den Finger in die Wunde gelegt auf der einen Seite. Wir versuchen zu zu eskalieren. Hatten wir im Vorfeld auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Man sagt jetzt oligometastasiert, Knochenmetastasen, dass man dann jetzt mit Apalutamid, Enzalutamid oder plus Metastasen direktiv, vielleicht auch noch den Primarius, wenn es initial diagnostiziert wird als so eine synchrone Metastasierung. Auf der anderen Seite wird die metastasendirektive Therapie eingesetzt, wenn man eigentlich die Hormontherapie hinauszögern will, was sich ja so gar nicht so richtig zusammenpasst. Wie ist das bei euch im klinischen Alter? Wie macht ihr das in Vivantes, wenn ihr solche Patienten habt? Werden die begleitend hormontherapiert, wenn ihr jetzt, sag jetzt mal zwei Metastasen habt?
Also es kommt darauf an. Der Standard of Care ist natürlich dann die intensivierte Androgendeprivation. Das wird auch so gemacht. Aber es gibt, also ist immer ein bisschen doof, wenn man sagt, es kommt drauf an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe, und das muss man hier auch nochmal sagen, die meisten hatten halt eine metachrone Metastasierung und waren noch im hormonsensitiven Stadium. Also so ein Klassiker könnte da möglicherweise sein. Der Patient hat eine lokale Therapie eines einst erhalten, radikale Prostatektomie, ist dann irgendwann in Progress gegangen, hat dann möglicherweise eine Bestrahlung bekommen, die hatte möglicherweise ein bisschen angeschlagen, aber letztendlich ist dann ist der PSA-Wert weiter angestiegen. Man macht irgendwann eine Bildgebung bei einem bestimmten PSA-Wert und sieht zum Beispiel dann im PET-CT, ich habe hier tatsächlich nur eine einzige Oseram-Metastase. Da finde ich es durchaus gerechtfertigt zu sagen, naja, dann kann ich die jetzt ja wirklich auch einfach mal bestrahlen und muss nicht unbedingt, auf jeden Fall vielleicht nicht dauerhaft, diese Androgendeprivation dazugeben und guck einfach mal, wie ist das Ansprechen. Wenn der PSA-Wert runtergeht, dann halte ich es für absolut gerechtfertigt, also entweder gar nicht erst mit der Androgendeprivation reinzugehen oder wir sprachen drüber, wenn die zum Beispiel flankierend für 6 Monate gegeben wird, dann zu sagen, jetzt gehen wir auch mal wieder raus und gucken, benötigen wir das einfach eigentlich. Also das wäre so ein Szenario, das wie geschildert aussehen könnte, aber natürlich gibt es ja auch unterschiedliche klinische Szenarien. Generell gilt, glaube ich, so ein bisschen, je mehr Metastasen da sind, desto unwahrscheinlicher ist es ja letztendlich, dass man um die Androgendeprivation rumkommt und dann kann man sie natürlich auch leitlinienkonform gleich mitgeben.
Ja, ich glaube, das ist so, wenn man sich das anschaut und auch guckt, wie das dann diskutiert wird, das Fazit, was man sich so für den klinischen Alltag bei all der fehlenden Evidenz und diesen Beobachtungen, die wir da haben, mitnehmen kann, dass man am Anfang eben etwas, vielleicht wenn da 1, 2, 3 Metastasen da sind, in Kombination mit einer Hormontherapie bestrahlt, aber dann auch wieder rausgeht, was ja bisher nie so der Gedanke war, dann hat man ja immer gesagt, das ist eine lebenslängliche Therapie und ich glaube, dieser Gedanke, ja, der wird vielleicht nochmal auf den Prüfstand kommen durch genau. Diese metastasendirektive Therapie.
Letztendlich ist es so, das wollte ich eigentlich zum Anfang sagen, habe ich jetzt ein bisschen vergessen, also am Ende ist es so, dass diese Patienten ja kommen. Und wenn man jetzt in die Leitlinien zum Beispiel guckt, auch in die S3-Leitlinie Prostatakarzinom, die jetzt ja auch schon ein paar Tage alt ist, letztendlich dann steht da völlig richtig die MDT. Es ist schwierig zurzeit zu beurteilen, wie der Effekt wirklich ist, insbesondere auf wirklich harte Endpunkte wie Gesamtüberleben. Und man sollte das nicht außerhalb von klinischen Studien machen, was natürlich sehr, sehr löblich ist.
Löblich
und ganz genau. Und die Realität ist dann aber eine andere. Ne? Also die Patienten kommen, sagen entweder, ich will nicht in eine Studie, ist doch total naheliegend, hier leuchtet im PSMA-PET-CT irgendwo im Knochen eine Läsion, behandelt die doch bitte lokal, ich wünsche keine Androgendeprivation. Also diese Szenarien sind jetzt ja nicht aus der Luft gegriffen oder es gibt vielleicht ortsnah auch gar kein Studienzentrum, wo ich den Patienten hinschicken könnte. Also Gründe, vielleicht dann auch nicht an einer Studie teilzunehmen, gibt es dann am Ende auch irgendwie genug und dann muss man ja schon ein bisschen wissen, was kann ich dem Patienten denn eigentlich sagen, womit darf er rechnen, womit muss er rechnen. Das finde ich halt an dieser Studie interessant und da haben wir doch eigentlich jetzt ganz gute Daten.
Da haben wir ganz gute Daten und du hast es ja dann irgendwie auch in Studien, natürlich möchte man das gerne. Ich muss sagen, kann es mir schwer vorstellen, wenn ich Patient wäre und ich wüsste, dass es diese metastasendirektive Therapie gibt, mit einer so überzeugenden lokalen Kontrolle, die du gezeigt hast, von fast 100%, einer Toxizität, die gegen null geht, hat man ja auch irgendwie gar nicht so richtig was zu verlieren. Deswegen, ja, solche Studien sind geplant. Ich glaube, in Deutschland ist auch eine Studie geplant, wo dann die Primarius-Therapie Operation oder Bestrahlung sein kann, super, und dann metastasendirektiv bestrahlt wird oder nicht. Ich stelle es mir schwierig vor, dass diese Studie rekrutieren wird, sofern sie denn dann kommt, genau aus den Gründen, die ja diese Zusammenfassung gezeigt hat. Man hat ja nicht viel zu verlieren.
Also in Deutschland bin ich da absolut bei dir. Das hat man ja nun auch schon bei verschiedenen Sachen gesehen letztendlich, wo man mit tollen Vorstellungen letztendlich so eine Studie konzipiert hat und die dann irgendwie kläglich gescheitert sind, weil die Patienten überhaupt keine Lust hatten, sich randomisieren zu lassen oder vielleicht auch die Zuweiser nicht so überzeugt davon waren, dass hier eine Randomisierung letztendlich günstig ist. Aber in anderen Ländern sieht es ja teilweise anders aus. Also da ist es ja teilweise wirklich schon so, dass man sagt, wir haben hier den Standard of Care und das ist das, was sie bekommen. Und wenn sie was anderes haben wollen, dann müssen sie halt an einer Studie teilnehmen. Das machen andere Länder. Ja, ob man es jetzt besser nennen will, sei jetzt mal so dahingestellt, aber da werden wir bestimmt schon in irgendeiner Form auch Antworten kriegen. Aber bis es halt soweit ist, müssen wir da halt auch entsprechend ein Angebot letztendlich hier und da mal machen und eine gute Beratung dann letztendlich auch abliefern können. Was ich persönlich glaube, um das jetzt vielleicht so ein bisschen hier zusammenzufassen, also das sieht man ja auch, also die MDT alleine ist nur in absoluten Ausnahmen wirklich dann auch nochmal mit einer Heilung verbunden und wahrscheinlich wird sich das Ganze, und so sind die Studien jetzt ja auch konzipiert, wird es halt wieder ein multimodales Setting letztendlich sein, dass man sagt, die MDT wird hier und da mal Bestandteil einer Systemtherapie werden. Das ist das wahrscheinlich, wo sich die MDT einreihen wird, meiner Meinung nach.
Ja, vielleicht noch zwei Punkte habe ich noch, die ich mit dir besprechen wollte. Das eine ist, was die Symptomatik angeht. Also das waren ja alles Patienten, die asymptomatisch waren. Und ich glaube, das ja, muss man nochmal betonen letztendlich, weil wir bei symptomatischen, ist es klar, was man macht letztendlich.
Genau, also Patienten, die halt schmerzhafte osteäre Metastasen hatten und die da eine Bestrahlung hatten, letztendlich einfach nur, was heißt einfach nur, also um die Symptome letztendlich zu lindern, die sind hier explizit ausgeschlossen worden von dieser Studie.
Also Frakturgefährdung,
Symptomatik. Ganz genau.
Das sind asymptomatische in der Bildgebung gesehen, genau. Und dann wurde ja auch nochmal diskutiert, jetzt mit zunehmender PSMA-PET-Kontrolle oder Einsatz, anders als in der Studie, die jetzt hier zusammengefasst wurde, war ja noch viel dies und das an Bildgebung dabei, wurde ja nochmal postuliert, dass es ja noch effektiver werden wird in Zukunft, diese metastasendirektive Therapie.
Genau, das ist sicherlich so. Also wie du es eben schon gesagt hast, und man hat es ja auch da in den beiden randomisierten Studien letztendlich gesehen, ist, dass die PSMA-PET-CT einfach viel, viel besser ist und einfach mehr zeigt letztendlich als die konventionelle Bildgebung. Das setzt sich immer mehr durch. Natürlich gibt es hier und da immer Schwierigkeiten mit der Finanzierung, aber letztendlich ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis es dann doch mehr oder weniger flächendeckend letztendlich eingesetzt wird, bis dann das nächste wiederkommt. Und da wird man dann teilweise sehr früh die Metastasen erkennen, die Osseen, und entsprechend behandeln oder meinetwegen auch Lymphknoten. Und das wird natürlich die MDT dann auch noch weiter voranbringen. Es ist bei der MDT am Ende genauso wie immer. Je früher man was entdeckt und je kleiner die Läsion ist und je weniger die sind, umso effektiver oder umso wahrscheinlicher ist es letztendlich, dass man Benefit davon hat.
Ja, und ich finde den Punkt, den du gesagt hattest, man muss ja nicht immer gleich mit der Spitze ist immer ein bisschen mit der großen Hormonkeule und zwei verschiedene Hormonpräparate kombinieren, wenn wir kleinere Läsionen, die PSMA-PET-positiv sind, sehen, sondern dass man da vielleicht mit ein bisschen Augenmaß und auch letztendlich Kosten und Nebenwirkungen für den Patienten da doch eine ganze Menge erreichen kann heutzutage.
Genau, ich glaube, manchmal wird auch, also es gibt ja Leute, die vertragen die ADT extrem gut, aber es gibt auch Leute, bei denen ist es nicht so und manche haben halt auch teilweise wirklich schwere Nebenwirkungen letztendlich durch die intensivierte Androgendeprivation. Und wenn man das rauszögern kann, ist hier und da schon mal was gewonnen.
Ja. Und die Oriol-Studie, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, da war es ja genau dieser Punkt, den wir gerade gesprochen haben, PSMA-PET-positive Läsionen oder nicht behandeln. Also vielleicht fasst du das auch noch mal kurz zusammen. Was da.
Genau, also da war es so gewesen, dass letztendlich die Studie so konzipiert war, dass man eine konventionelle Bildgebung letztendlich gehabt hat und letztendlich aber auch ein PET-CT teilweise durchgeführt wurde, was dann aber in die metastasendirektive Therapie gar keinen Einfluss gefunden hat. Also ein bisschen komisch im Grunde genommen. Also man hat dann eine Bildgebung, die sagt, eigentlich haben wir hier noch mehr Läsionen, aber wir dürfen sie gar nicht behandeln, weil es sozusagen nicht dem Protokoll entspricht. Und da hat man auch jetzt nicht so riesig überraschend gesehen, dass wenn tatsächlich alle sichtbaren Läsionen richtig, also behandelt worden sind, dass das Outcome dann einfach viel, viel besser gewesen ist, als wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine osteäre Läsion letztendlich im konventionellen, in der konventionellen Bildgebung, die wird behandelt, aber die beiden anderen PET-positiven Befunde wurden es halt nicht. Das ist jetzt nicht riesig überraschend, dass dann das Outcome schlechter war, wenn denen halt nicht alle Läsionen behandelt worden sind.
Ja, ich glaube, dass diese offensichtlichen Daten ja auch dann dazu geführt haben, dass das so postuliert wurde, dass in Zukunft wahrscheinlich, weil es ja unserem Alltag dann entspricht, die PSMA-PET-positiven Läsionen halt behandelt werden. Gut, letzter Punkt. Da gab es, das zeigt Thomas Stoiber mal ganz schön mit seinem, dieses Dilemma, was wir haben. Auf der einen Seite wollen wir den Primarius behandeln in dieser Situation, oligometastasiert, hormonsensitiv, dann können wir metastasendirektiv oder die und oder die Hormontherapie, die Leitlinien lassen uns ja so ein bisschen, die sagen, man kann das und das oder das machen. Und da gab es dieses APCC-Meeting und dann haben die Mehrzahl der Experten im Prinzip das ja so auch gewotet, was wir machen, nämlich diese Kombination aus allem. Und das ist bei uns in der Martini-Klinik, das brauche ich dir nicht zu sagen, natürlich klinischer Alltag. Ich nehme an, dass es bei euch in Berlin genauso aussieht.
Klar.
Also wir bewegen uns so ein bisschen in gefühlter Evidenz, aber irgendwie auch mit einem gewissen Pragmatismus in diesem Bereich.
So muss es oder so wird es immer sein. Also so toll ich es finde, wenn gute Daten vorhanden sind und man wirklich mit einer Menge Selbstvertrauen sagen kann, also das ist jetzt hier einfach klar, dass das für Sie hier der richtige Weg ist, so stellt man doch immer wieder fest, dass man eigentlich ständig mit Situationen konfrontiert ist, wo man sagt, naja, so ganz klar ist es jetzt hier eigentlich nicht. Und ja, da muss man teilweise mit einem gewissen Pragmatismus rangehen, völlig richtig. Wenn man immer auf die Daten wartet, bis sie da sind, dann kann es auch sein, und man eigentlich intuitiv denkt, wahrscheinlich könnte man hier aber was machen. Ich habe jetzt aber hier nicht die Phase 3 Studie zu. Dann kann es auch sein, dass der eine oder andere Patient halt auch einfach eine schlechtere Behandlung erfährt, als er eigentlich verdient hätte.
Sehr gut. Ich glaube, wir haben es gut diskutiert. Damit, ja, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast hier in Hamburg. Bist immer gerne gesehen hier, das weißt du.
Ich bin auch immer gerne hier.
Vielen Dank. Süßholz geraspelt.
Ja, genau. Wir mögen uns hier. Das bleibt auch so, wenn man den Laden verlassen hat.
Das ist einfach so. Okay. Also, vielen Dank, Henrik.
Tschüss, Markus. Bis zum nächsten Mal.